guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 11. März 2025. Totales staatliches systemisches Versagen. Ein Angeklagter filmte in Freiburg über 800 Flintersternchen-Personen heimlich bei ihnen zu Hause. Ihr hört einen Bericht von der Prozessbeobachtung. Nach der Tötung von Mahdi Ben Nasser und dem Verfahren in Waldshut, gegen das inzwischen eine Revision erfolgreich war, steht die Staatsanwaltschaft Waldshut in der Kritik. Weder Inklusion noch gleicher Lohn in Behindertenwerkstätten. Das sind die Themen dieser Stunde. Let's talk about PMS, PMDS. Eine Veranstaltung heute Abend über das prämenstruelle Syndrom und die prämenstruelle dysphorische Störung. Diesen Montag fand am Amtsgericht Freiburg ein Prozess gegen einen 57-jährigen Mann statt, einen Uni-Mitarbeiter. Zwischen 2009 und 2024 filmte er heimlich mehr als 803 Frauen in deren eigenem Zuhause. Er machte tausende Videoaufnahmen von Flinter-Personen. 61 betroffene Fälle wurden am Montag verhandelt. Im Prozess ging es um Mieterinnen und Kolleginnen aus den 5 Jahren von 2019 bis 2024. Alles davor war verjährt. Der Tatvorwurf: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Das Urteil: 1 Jahr und 9 Monate auf Bewährung. Ein Straftatbestand, der diese systematische sexualisierte Gewalt in so einem Kontext benennt und erfasst, gibt es nicht. Eine Person, die den Prozess beobachtet hat, war heute Morgen bei uns im Studio und berichtete davon.
Wir haben jetzt hier Besuch im Studio und wir haben ein ernstes Thema. Deswegen erstmal eine Triggerwarnung, weil es im Folgenden um sexualisierte Gewalt geht. Also alle nochmal tief durchatmen, wenn ihr weiterhören wollt. Und dann begrüße ich jetzt meinen Gast hier im Studio. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, ein ernstes Thema. Es geht um einen Prozess, wo du eine Prozessbeobachtende warst, und zwar am letzten Montag im Amtsgericht. Magst du gerade zusammenfassen, worum es ging in dem Prozess?
Ja, ich bekomme vorab, lese ich immer wieder die Ankündigung, die das Amtsgericht oder das Landgericht, in dem Fall Amtsgericht, rausschickt. Da ging es jetzt erstmal, wird natürlich nicht sexualisierte Gewalt genannt, sondern anders. Da war die Rede von einem Mann, der in 60 Fällen das sogenannte höchstpersönliche Lebensbereich von Personen verletzt hat, indem er in einer Wohnung, die er vermietet hat, eine Videokamera aufinstalliert hat über Jahre und dort eben heimliches Bildmaterial aufgenommen hat. Im Badezimmer, wo Leute auf Toilette gehen, wo Leute duschen, wo Leute, einfach ein super intimer Bereich. Das war eben Teil der Anklage. Darüber hinaus hat er, so die Anklage, ArbeitskollegInnen bei einer gemeinsamen Tagung außerhalb von Freiburg ebenso überwacht oder ebenso Bildmaterial aufgenommen. Es war dann für mich überraschend, weil diese 60 Fälle, da habe ich erstmal gedacht, okay, sind ein paar Betroffene und die wurden vielleicht 60 Bildmaterial, also Bilder oder Videoschnipsel angefertigt, aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Insgesamt sind es über 805 Betroffene, die...
Alles Flinter-Personen.
Alles Flinter-Personen, die hat er sich gezielt ausgesucht. Er hat sich gezielt, jetzt greife ich ein bisschen vor, dann komme von der Anklage weg. Es sind über 805 betroffene Personen, beziehungsweise es wurden von 805 Personen Videomaterial später von der Polizei auf dem Rechner und Festplatten entdeckt. 70 davon sind identifiziert, wurden von Ermittlungsbehörden identifiziert. Und es sind aber vermutlich noch viel mehr Betroffene, weil er darüber hinaus auch auf dem Arbeitsplatz, auf der Personaltoilette zum Beispiel, auch eine Kamera aufgehängt hat. Da gibt es aber kein gespeichertes Datenmaterial mehr, beziehungsweise es ist nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt das aufgenommen wurde, weil dieser sogenannte Zeitstempel falsch ist. Das heißt, es wurde jetzt in der Anklage auch gar nicht mit aufgenommen.
Also nochmal zusammengefasst, ja. Dieser Mann hat im Zeitraum von 2009 bis 2024 über 800 Flinterpersonen heimlich beobachtet und gefilmt in intimen Situationen. Und in 70 Fällen wurde dem jetzt nachgegeben, aus einem Zeitraum von 2019 bis 2024, weil davor ist es verjährt, richtig?
Davor ist alles verjährt. Ja. Letztendlich geht es aber gar nicht um diese 70 identifizierten Betroffenen, sondern diese Tat, also diese 60 Fälle, die in der Anklageschrift stehen, die jetzt auch verhandelt wurden. Da geht es nicht um 60 Personen, die überwacht wurden, sondern es geht darum, jeder Fall bedeutet, dass der Mann einmal die Speicherkarte gewechselt hat. Also es ist komplett losgelöst. Ja, du schüttelst den Kopf, drehst die Augen. Es ist schwierig zu fassen. Ein Fall bedeutet, er ist in die Wohnung gegangen, hat die Speicherkarte gewechselt. Und das ist teilweise einmal in der Woche passiert, teilweise aber auch, so berichten eben die Personen, die dort gelebt haben, zur Miete gewohnt haben, mehrmals die Woche. Und es wurde dann einfach hochgerechnet, von 2019 bis 24, wie viele Wochen sind es? Und daraus wurden dann eben diese 60 Fälle konstruiert.
Vielleicht kommen wir jetzt zu dem Prozess und dann auch noch zu dem Urteil. Oder möchtest du gerade noch was zum Urteil sagen?
Urteil sind wir noch gar nicht. Das war jetzt nur diese Anklage, was tatsächlich auch in der Anklage schon nicht aufgenommen wurde. Waren noch ältere Taten, 2020 beispielsweise. Hat er auch auf einer weiteren Dienstreise nochmal Kolleginnen gefilmt.
Der ist ein Uni-Mitarbeiter, ja. Der auch in der Studierendenberatung arbeitet.
Genau.
Das ist auch nochmal sehr speziell.
Also er ist Verwaltungsangestellter, war glaube ich der offizielle Titel in der Beratung, wo es einfach um höchstpersönliche Sachen auch geht. Dort hat er auch von Studierenden unterm Schreibtisch Fotos aufgenommen. Das taucht alles nicht in der Presse auf, das wurde aber fallen gelassen. So viel zur Anklage.
Und der Tatvorwurf ist dann zusammengefasst in der Sprache Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.
Ja, in 60 Fällen.
Magst du erzählen, was dir da begegnet ist im Prozess?
Ja, im Prozess erstmal. Ich muss dazu sagen, ich war erst gegen Ende des Prozesses direkt vor Ort, weil ich vorher am Landgericht noch einen Femizidprozess beobachtet habe. Der war der dritte Verhandlungstag. Eine befreundete Person von mir war von Anfang an im Amtsgericht. Darauf beziehe ich mich teilweise auch, weil wir danach im engen Austausch waren und ich den Bericht auch gelesen habe. Als ich ankam von einem anderen Prozess, im Femizidprozess war gar keine Presse da. Das ist dann immer so ein bisschen gähnende Leere im sogenannten...
Bei dem anderen Prozess war keine Presse.
Genau. Gähnende Leere im sogenannten Zuschauerinnenbereich. Ich bin dann ins Amtsgericht, nachdem der Termin fertig war, ins Amtsgericht weitergegangen, in den Raum 4. Das ist ein super pompöser, absurd großer Raum. Dort war gerade, also es war sehr viel Publikum im Vergleich da.
Wie viel denn? Was schätzt du?
Also als ich gekommen bin, waren 40, 50 Leute da von Beginn an. Also ganz am Anfang waren aber quasi alle Sitzplätze besetzt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. So maximal 100 wahrscheinlich. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Von der Presse war die Badische Zeitung da und die Bild-Zeitung leider auch. Und auf der Nebenklageseite waren eben, also natürlich Anklage macht der Staatsanwalt, Staatsanwältin. Und Nebenklägerinnen waren zwei der früheren MieterInnen, die eben im eigenen Badezimmer überwacht wurden. Und drei der Kolleginnen vom Täter, die auf dieser Tagung außerhalb von Freiburg überwacht wurden. Ja, ich bin mitten in die Plädoyers reingekommen, was mich sehr bewegt hat.
Warum?
Weil zwei der Betroffenen, also die Studierenden-Betroffenen, die im eigenen Badezimmer überwacht wurden, ein super starkes Plädoyer gehalten haben. Die haben erzählt, was das für Auswirkungen hatte, wie sie teilweise auch, wie sie es gesellschaftlich einordnen. Und ich fand es einfach mega stark im Gericht, in so einer Situation direkt gegenüber vom Täter sowas rauszuhauen. Das fand ich sehr bewegend.
Kannst du ein Beispiel machen, was die gesagt haben?
Ja, auch vorher schon, also auch vorher schon in der Zeuginnenaussage haben sie eben beschrieben, was für Auswirkungen das hat. Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie die zusammengearbeitet haben. Also, dass sie nicht allein waren in der Situation vorm Gericht, sondern dass sie sich aufeinander bezogen haben. Für mich war das so ein ganz starker Moment von Verbundenheit miteinander. Und das ist ja auch eines dieser Riesenthemen bei solcher Gewalt, sexualisierte Gewalt, dass Leute sich alleine fühlen. Und das hat mir einfach sehr gut getan und da fand ich einfach beeindruckend, dass sie sich verbündet haben miteinander und auch im Publikum waren einfach wahnsinnig viele Angehörige, FreundInnen, ArbeitskollegInnen, die das natürlich dann mitbekommen haben, die Auswirkungen auf die Betroffenen und dort eben auch mit vor Gericht die Betroffenen begleitet haben.
Und als Auswirkungen, was benennen Sie?
Auswirkungen, also eine direkt betroffene Person hat beschrieben, wie sie diese Kamera gefunden hat, dann direkt die Polizei benachrichtigt hat, die das auch bestätigt haben, dass es eben eine Überwachungskamera ist. Und diese Person musste dann aber in der Wohnung bleiben, weil sie einfach, sie hat dann ein Zimmer gemietet, das ist die eigene Wohnung, wo willst du erstmal hin? Hat sich massiv bedroht gefühlt vom Täter, weil der auch nach wie vor immer wieder in die Wohnung gekommen ist und hat sich dann schlussendlich ein Airbnb genommen, also musste dafür zahlen, eine andere Unterkunft zu finden und eben auch einfach sagte, sie kann einfach keinen Menschen mehr, sie kann keinen Männern mehr vertrauen, wo der Richter dann auch nochmal einen blöden Spruch reingedrückt hat, dass ja nicht alle Männer so seien. Ja.
Aber immer Männer.
Immer Männer, ja. Und auch andere Betroffene haben berichtet, dass sie teilweise raus aus der Stadt mussten, weil sie diesem Typen einfach auch nicht mehr über den Weg laufen wollen, weil sie sich nicht sicher sein konnten, dass er sie nochmal anspricht. Teilweise hingen die ja noch in Mietverträgen drin, da hast du 3 Monate Kündigungsfrist. Viele sind raus aus Freiburg, nachdem sie das erfahren haben, sind bei Eltern, Verwandten, FreundInnen untergekommen. Es haben Leute erzählt, dass sie Probleme im Studium hatten. Also Hintergrund ist, der Täter hat an ErstsemestlerInnen, alles Flinterpersonen, explizit vermietet. Das heißt, die Leute haben studiert und wurden dann konfrontiert mit dieser Betroffenheit. Und ja, manche sind durch Klausuren durchgerasselt, manche haben die Stadt gewechselt. Hatten Arbeitsausfälle, alles sowas, was ja einfach sonst kaum thematisiert wird. Ja, aber ich glaube, am eindrücklichsten war eben auch diese Zeugin, die gesagt hat, sie einfach das Vertrauen ist komplett weg. Und das wieder zu gelangen, ist einfach enorm schwierig.
Und sag mal, es gab nur diesen einen Verhandlungstermin bei so vielen Fällen?
Es gab diesen einen Verhandlungstermin bei so vielen Fällen, ja.
Und darf ich nochmal nachfragen, da gab es ja eine Oberstaatsanwältin, Ruth Greifenberg. Wie hast du die denn erlebt?
Ich habe das Plädoyer mitbekommen. Nein, ich habe das Plädoyer nicht mitbekommen. Ich kann tatsächlich zu ihr nicht so viel sagen. Die Nebenklage, ich bin reingekommen zum Prozess, als die Nebenklägerinnen das Plädoyer gehalten haben. Also deswegen habe ich sie tatsächlich während dem Prozess nicht mitbekommen. Ich finde, also vor allem die Aussagen oder der Umgang vom Vorsitzenden Richter enorm.
Andreas Leipold.
Ja, der war teilweise einfach nicht gut vorbereitet, hatte dann die Berichte von Betroffenen nicht in der Akte. Spätestens bei der Urteilsverkündung war das einfach Katastrophe.
Magst du dazu noch was erzählen? Zur
Urteilsverkündung, ja. Also letztendlich hat der Täter eine Bewährungsstrafe bekommen. Also die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich, weil du gerade gefragt hast, eine Gesamtstrafe von 2,5 Jahren ohne Bewährung gefordert. Das Gericht hat sich dann geeinigt auf 1 Jahr und 9 Monate auf Bewährung. Und dass es eben nur um diesen, wie in der Anklage schon war, diese Verletzung der höchstpersönlichen Lebensbereichs geht, was einfach keine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist, per Definition. Die Nebenklage hat noch reingebracht, dass es eben diesen auch recht neuen Paragraph 189k im Strafgesetzbuch gibt. Das wird oft als dieser Upskirting-Paragraph bezeichnet, dass es ab 2020 rechtlich ein Straftatbestand ist, von Personen unter einem Rock zu filmen, Fotos anzufertigen oder einen Ausschnitt oder auf den Hintern. Das ist ab Ende 2020 erst ein Straftatbestand. Davor war das halt auch nichts, weil es immer diese Vorstellung gab oder dieses Märchen von sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe passieren dann, wenn ein Körper berührt wird. Das gilt aber, also diese Upskirting, das gilt nicht, explizit nicht in diesem Fall. Es gilt nämlich nur, wenn die Person bekleidet ist. Es ist total absurd. Und es gilt auch nicht, wenn es in der eigenen Wohnung ist.
Das gilt nicht, wenn es in der eigenen Wohnung ist.
Das wurde 2025 auch nochmal bestätigt bei einem anderen Fall im April vom höchsten Gericht im Strafbereich, dass es eben nicht um den Anblick geht, sondern um den Einblick. Das heißt, wir bewegen uns da im rechtsfreien Raum. Es gibt keinen Straftatbestand
dafür. Es gibt keinen Straftatbestand. Ja. Da wollte ich auch gerade noch mal raus. Und ich habe, als ich zu dieser Fall, mag ich immer gar nicht sagen, nicht viel recherchiert habe, habe ich zeitgleich eine ähnliche Geschichte in Mannheim gefunden, am gleichen Tag einen Prozess auch. Und in Mainz gibt es auch gerade sowas, auch von Uni-Angestellten. Und da ging es dann auch darum, dass es noch mal so Gesetzesinitiativen geben soll. Ja, weil das einfach in diesen patriarchalen Gesetzen einfach nicht erfasst ist, diese Ebenen. Ja.
Definitiv. Also das ist ja ein wahnsinnig langer Weg. Und es hat immer Betroffene gebraucht. Also wir sind ja noch nicht mal bei einem Ja heißt Ja, sondern es ist auch durch diesen riesen Prozess von gegen Gina Lisa Lofink. Also da wurde ja danach erst erreicht, dass Nein Nein heißt. Und Leute sich nicht mehr gegen sexualisierte Gewalt körperlich wehren müssen. Das heißt, wir sind meilenweit davon entfernt. Das ist auch so ein Punkt, der mich einfach wahnsinnig wütend macht, weil Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterschrieben. Und Gewaltschutz ist einfach nach wie vor ein riesen, riesen...
Wird tabuisiert und runtergespielt. Ja. Auf jeden Fall. Wie würdest du denn dieses Urteil, oder du hast ja auch mit anderen gesprochen und diskutiert, wie würdest du das Urteil einordnen und einschätzen?
Ja, wie ich jetzt eben gerade schon erzählt habe, ist es natürlich schwer zu begreifen, dass so Taten keine sexualisierte Gewalt per Urteil sein können. Das ist auch für die Personen vor Ort im Zuschauer im Raum, die anderen Beobachtenden, die haben den Kopf geschüttelt. Also das ist einfach nicht zu begreifen.
Ist nicht fassbar,
ja. Es ist nicht fassbar, ja. Ich persönlich finde es dann immer schwierig, höhere Strafen oder sowas zu fordern. Mir geht es tatsächlich darum, dass diese Rechtslücke, diese Gesetzeslücke angegangen werden muss, dass es klar benannt wird, was es ist. Es ist sexualisierte Gewalt, auch wenn da keine Berührung stattfindet, sondern digitale Aufnahmen
angefertigt werden. Die Anerkennung der Übergriffe als solche, die es sind, ja.
Und auch, was damit ganz eng zusammenhängt, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung ist, eine staatliche Verantwortung, Flinterpersonen vor Gewalt zu schützen. Also nicht nur, was passiert, wenn ein Übergriff stattgefunden hat, sondern viel vorher schon, wie kann man sowas verhindern? Jetzt bei der Urteilsverkündung fand ich es vor allem auch nochmal wahnsinnig erschreckend, wie der Richter das Urteil begründet hat. Der hat da fast schon eine Rechtsvorlesung draus gemacht. Also es ist kompliziert, das zu verstehen, warum das rechtlich keine sexualisierte Gewalt ist. Es war ein bisschen wie so eine Rechtsvorlesung, warum er das so begründet hat. Ich kenne es sonst von RichterInnen in den Urteilsbegründungen, dass da nochmal so eine gesellschaftliche Komponente mit reingebracht wird oder ein persönliches Urteil oder irgendeine Ansprache oder ein Erkennen, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, ein Erkennen dass es da eine Rechtslücke gibt. Darauf ist er null eingegangen. Der hat kein Wort zur gesellschaftlichen Relevanz geäußert und vor allem, er hat kein Wort zu oder über die Betroffenen geäußert. Sondern stattdessen hat er dann das Strafmaß, die Höhe vom Strafmaß verglichen mit einem anderen Fall, ich muss schlucken, so perk bin ich, verglichen mit einem anderen Fall, wo es um sexualisierte Gewalt gegen Kind ging. Ja. Du schüttelst auch den Kopf.
Ja, mir verschlägt zwischendurch auch die Sprache, also muss ich ehrlich zugeben. Ja. Und ich finde ja auch immer so dieses, was kommt unterm Strich raus, der Mann ist dann ja auch entlassen worden aus der Uni und hat eine Abfindung gekriegt von 25.000 Euro.
Ja, das ist ein riesengroßes Fragezeichen, wie konnte das passieren? Es haben Übergriffe, Gewalt hat am Arbeitsplatz stattgefunden, also einerseits gegenüber den Studierenden, andererseits gegenüber den KollegInnen und für mich ist es unbegreiflich, warum dieser Mann nicht fristlos entlassen wird. Also warum das nicht möglich sein soll, sondern eben stattdessen eine Abfindung von 25.000 Euro bekommt. Und Geldbeträge waren in diesem Prozess auch Thema, definitiv. Hat dann genau aufgedröselt, wie viel er dann für den Verkauf der Wohnung bekommen hat. Und hat sich auch immer wieder auf den zivilrechtlichen Prozess, der parallel bzw. schon passiert ist, bezogen, dass er den Betroffenen 3.500 Euro Schadensersatz gezahlt hat. Wobei man auch sagen muss, dass er bisher 30 der Betroffenen, 30 der 70 bekannten Betroffenen und 30 der über 805 betroffenen Personen Schadensersatz gezahlt hat. Zudem hat er dem Verein Tritter für feministische Jugendarbeit, Verein hier in Freiburg, hat er eine Spende gegeben über 3.000 Euro Ende 2024, was dann vom Richter wiederum als Begründung genutzt wurde vor Gericht, dass er nicht nochmal extra an Frauenhorizonte die Beratungsarbeit machen, beispielsweise Geld spenden muss. Ja.
Hast du den Eindruck, die NebenklägerInnen und die betroffenen Flinter sind miteinander gut aufgehoben oder was hast du für einen Eindruck, als die gegangen sind? Wie es denen damit ging?
Kann ich schlecht einschätzen. Einige der Betroffenen haben ja Beratung auch bekommen, beispielsweise durch Frauenhorizont oder je nachdem in anderen Städten von anderen Beratungseinrichtungen. Ich glaube, denen ist einfach auch klar, oder es ist bitter, dass ein Strafprozess in dem Fall einfach nicht viel erreichen kann. Ja, dass es da keine Gerechtigkeit gibt. Also ich hoffe, mit so einer Erwartung sind die gar nicht in den Prozess reingegangen. Mein Eindruck ist, dass sie sich gut aufeinander bezogen haben, dass sie sich Support mitgebracht haben in den Gerichtssaal. Ich weiß nicht, ob sie überrascht waren oder auf das Urteil gewartet haben, dass es irgendwie Gerechtigkeit herbeibringt. Ich fand es super schön zu sehen, wie gerade die Studierenden, Betroffenen, die ja einfach nochmal deutlich jünger sind auch, nach der Verhandlung zusammen unten im Hof standen und sich unterhalten haben. Und es hat... Ja, war auch wieder ne, dieses miteinander verbündet sein. Das habe ich da gesehen oder erlebt und fand ich sehr schön. Und ich bin auch extra nochmal zu denen hingegangen. Ich meine, sorry fürs Unterbrechen, Stören. Ich fand es mega, was für ein Plädoyer die gehalten haben. Ja, das war mir auch nochmal wichtig, die da drin zu bestärken.
Es wäre eigentlich auch gut, das nochmal sie zu fragen, ob man das kriegen kann und auch nochmal verliest oder so oder veröffentlicht.
Da kann man sicherlich auch über Frauenhorizonte nochmal drauf anfragen, ob die sich das vorstellen können. Also ich fand es wirklich wahnsinnig stark.
Absolutes staatliches, systematisches Versagen.
Ja, definitiv. Also auf mehreren, auf vielen verschiedenen Ebenen, finde ich. Also einerseits direkt jetzt auf den Fall bezogen, ich verstehe es nicht, wieso nicht alles von den Strafvermittlungsbehörden getan wurde. Also sind alles rhetorische Fragen. Ich weiß, warum es nicht stattfindet. Ja, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum nicht Priorität hatte, dass alle Betroffenen vorab informiert wurden. Also 70 Personen wissen das. Der Rest weiß das nicht, liest das jetzt womöglich in der Zeitung, erkennt den Vermieter wieder und weiß dadurch erst, dass sie betroffen sind.
Ach so, ich dachte dadurch, dass die ermittelnden 805 Personen ausfindig gemacht haben, dass die die auch informiert haben.
Nee, also nochmal kurz zurück, vielleicht wurde das vorhin nicht deutlich. Die Zahl von 805 Betroffenen ergibt sich daraus, dass die Polizei auf den Festplatten und im Rechner von dem Täter 805 Ordner gefunden hat, wo die Vornamen aufgelistet sind. Also es sind mehrere tausend Videodateien, die der Täter systematisch, jetzt wird es nochmal extra eklig, tut mir leid, die der Täter systematisch sortiert hat. Er hat die Videos zusammengeschnitten, hat sie in Ordner einsortiert mit den Vornamen der Betroffenen, weil die kannte er ja aus Mietverträgen, die Vornamen. Die Herkunft war noch ein Kriterium in seiner Sortierung. Und dann gab es noch so Special Features quasi. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, weil das einfach nur noch ekelhaft ist.
Ja.
Ja, insofern war klar, es gibt von 803 Betroffenen Videomaterial, was systematisch abgespeichert wurde von dem Täter. Und von denen wurden eben 70 identifiziert. Ich weiß nicht, ob diese Identifizierten alle informiert wurden, alle anderen nicht. Und das liegt auch teilweise daran, dass das für die Ermittlungsbehörden einfach klar war, sie konzentrieren sich nur auf einen Bereich, der noch nicht verjährt wird. Aber für Betroffene gilt diese Verjährungsfrist einfach nicht. I know what it's like to be half dead and the other half gone out of your head. Time is only mercy, time, give me time. It's in everything we all must leave behind. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste, only you restore my faith. Mistakes I am destined to repeat till I get them right. Walk with me into the wide open light. Walk with me into the wide open light. The wide open light. You looked at me and my skin jumped from my bones.
Wir haben mehrfach berichtet über den Tod des geflüchteten Mahdi Ben Nasser in Rickenbach im Südschwarzwald im Dezember 2023. Vieles in diesem Fall, diese Tötung ist sehr eigenartig und legt auch die rassistischen Strukturen in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren offen. In seinem folgenden Kommentar beleuchtet RDL-Redakteur Thomas die Rolle der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und auch deren ganz eigenes Verständnis von Pressefreiheit.
Es ist ein Kreuz mit dieser Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen. Zur Erinnerung: Am 23.12.2023 wird Mahdi Ben Nasser in Rickenbach umgebracht. Ein Geflüchteter aus Tunesien. Erschossen, anschließend vom Täter zerstückelt und innen reingeworfen. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Totschlags an, nicht wegen Mordes. Im Ergebnis wird alles, was der Angeklagte behauptet, als wahr unterstellt. Angeblich habe Mahdi ihn beleidigt, sogar bedroht. In einem kurzen Prozess, der zwischen Gericht, Verteidigung und eben jener Staatsanwaltschaft ausgedealt wird, wird der Angeklagte wegen Totschlags zu 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Seine rechtsextreme Gesinnung wird nicht komplett unter den Tisch gekehrt, soll aber angeblich für die Tat nicht relevant gewesen sein. Die Ermittlerinnen finden nämlich zahlreiche Beweise für die völkisch-nationalistische, antisemitische und rassistische Gesinnung des Angeklagten. Am Ende wird jedoch von allen Seiten Rassismus als Tatmotiv ausgeschlossen. Mit Ausnahme der Nebenklage. Es ist nämlich die Schwester von Mahdi, Suleika Ben Nasser, zu verdanken, dass dieses Urteil am Ende vom Bundesgerichtshof überprüft und aufgehoben wird. Sie war es, die Revision gegen das Urteil des Landgerichts eingelegt hatte. Das Landgericht hatte so sehr die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen, dass sogar die Bundesanwaltschaft die Revision der Schwester vollumfänglich unterstützte. Und wo bleibt bei alledem die Waldshuter Staatsanwaltschaft? Sie hatte wegen Totschlags angeklagt, trotz eindeutiger Belege für eben jene rechtsextreme Gesinnung des Beschuldigten. Sie hatte dem schmutzigen Deal zugestimmt. Und sie, die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen, war es dann auch, die konsequenterweise keine Revision einlegte. Anfang Januar wollte ich nun einige Details von der Waldshuter Staatsanwaltschaft wissen, zum Beispiel, wer denn die Entscheidung, keine Revision einzulegen, am Ende getroffen habe. Gab es, wollte ich weiter wissen, Austausch mit übergeordneten Behörden? Und was hat man getan, als der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichtes aufgehoben hatte? Der Pressesprecher der Behörde, erster Staatsanwalt, so seine Amtsbezeichnung, erster Staatsanwalt Dr. Haselwander, lehnte jegliche Auskunft ab. Die Presse dürfe über all das nichts erfahren, da es sich ausschließlich um, Zitat, interne Prüfungs- und Überlegungsvorgänge handele. Ich beschwerte mich daraufhin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe, welche anschließend den leitenden Oberstaatsanwalt in Waldshut-Tingen, Herrn Mechtel, um Prüfung bat. Mit Schreiben vom 4. März 2026 teilte mir nun der leitende Oberstaatsanwalt Mechtel mit, er wolle offen lassen, ob es eine Rechtspflicht zur inhaltlichen Beantwortung meiner Fragen gebe, aber am Ende beantwortet er die Fragen dann doch. So seien behördenintern die Erfolgsaussichten einer Revision durchaus geprüft worden. Am Ende habe der in der Hauptverhandlung tätige Oberstaatsanwalt im Einvernehmen mit ihm, dem Behördenleiter, entschieden, das landgerichtliche Urteil nicht anzufechten. Mit übergeordneten Stellen habe man sich nicht ausgetauscht. Und nachdem am 13. Februar das Urteil des Bundesgerichtshofs nunmehr vorab bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sei, würde man dieses, Zitat, derzeit hier auswerten. Der Bundesgerichtshof hatte, als er das einseitig verzerrende Urteil des Landgerichtes aufhob, nicht den Mut, den Fall an ein anderes Landgericht zur neuen Verhandlung zurückzugeben. So wird also in den kommenden Monaten wieder in Waldshut-Tingen verhandelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft erneut Oberstaatsanwalt Lorenz wird auftreten lassen, jenen Staatsanwalt, der dem schmutzigen Deal im ersten Prozess zugestimmt und sich schließlich geweigert hatte, das Urteil anzufechten. Bring me your day's dust. And if you're staying here, you'll be staying with me, I trust. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste, only you'll restore my faith. Mistakes I'm destined to repeat till I get them right. Walk with me into the wide open light. Walk with me into the wide open light.
In Werkstätten für behinderte Menschen gibt es geschlechterbezogene Diskriminierungen. Wir haben darüber mit Martina Puschke von der Selbstorganisation Behinderter Frauen und Flinterpersonen im Bundesnetzwerk Weibernetz e.V. gesprochen.
Wir sprechen jetzt über geschlechterbezogene Diskriminierungen in Werkstätten für behinderte Menschen. Und dazu begrüße ich ganz besonders herzlich Martina Puschke. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind vom Weibernetz und beschäftigen sich auch schon lange mit Diskriminierungen von behinderten Menschen. Vielleicht stellen Sie Weibernetz vor und auch Ihre Arbeit da drin und ich frage nach.
Ja, sehr gerne. Hinter Weibernetz steckt die politische Interessenvertretung behinderter Frauen auf Bundesebene. Wir bestehen schon seit 1998 und sind die bundesweite Selbstvertretungsorganisation von behinderten Menschen mit angegliederten Landesnetzwerken in 12 Bundesländern. Und wir machen politische Lobbyarbeit, zum Beispiel Stellungnahmen, Gremienarbeit. Wir empowern, soweit es geht, Frauen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen, machen Öffentlichkeitsarbeit und sind vernetzt mit Verbänden behinderter Menschen und da eben auch mit Frauenorganisationen.
Jetzt vielleicht nochmal zur Begrifflichkeit oder zum Hintergrundverständnis. Sie sprechen von Frauen, wir sind ein Flintermorgenradio. Welche Personen beinhaltet dann Ihre Arbeit genau oder welche Geschlechter?
Genau, es sind Frauen und alle, die sich als Frauen bezeichnen und da sind Flinter-Personen bei uns mit einbezogen. Genau, von daher werde ich gerne im Folgenden auch über Frauen und Flinter sprechen.
Okay.
Und unsere Themen sind insbesondere Gewaltschutz, Sexismus und Ableismus und im größten Teil, also im großen Weiten, die Antidiskriminierungsarbeit. Und in unserem Titel zum Beispiel, wir haben uns damals, den habe ich jetzt gerade nicht genannt, wir sind das Bundesnetzwerk von Frauen, Lesben und Mädchen mit Beeinträchtigungen. Das war 98 sozusagen.
Ja. Jeder
Art da auch die Lesben mit in den Titel.
Das spiegelt die Debatte von damals wieder, ja genau. Sie hatten jetzt kürzlich einen Aufsatz geschrieben, auch da ging es konkret zum Equal Pay Day. Und ich würde jetzt gerne umleiten auf die Bedingungen und die Situation in Werkstätten. Können Sie das sagen, wie viele Menschen eigentlich die Situation betrifft, dass sie in Behindertenwerkstätten arbeiten in der BRD?
Habe ich jetzt gerade auch aktuell nochmal nachgeschaut. Das werden tatsächlich immer mehr Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, weil auch immer mehr Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt gemobbt werden, die einfach die Situation dort nicht mehr aushalten, inzwischen auch in die zum Teil in die Werkstätten gehen. Und das sind aktuell rund 290.000 Menschen insgesamt, die in Werkstätten arbeiten. Und davon ist ein ungefährer Frauenanteil von 60%. Und da wird irgendwie aber nicht unterschieden, wie jetzt noch der diversgeschlechtliche oder der wirkliche Flinter-Bereich ist.
Die Statistik ist binär. Also nur.
Genau,
okay.
Genau.
Und da hat man ja immer so Vorstellungen, was in diesen Werkstätten, wie die Arbeitsbedingungen sind oder was da geschaffen wird. Können Sie das auch nochmal benennen, wie geschlechtsspezifisch das ausgerichtet ist?
Also in Werkstätten zeigen sich im Prinzip die gesellschaftlichen Strukturen im Kleinen, sprich patriarchalische Strukturen par excellence, nur zum Teil noch krasser. Zeigt sich in der Bezahlung, im Vorkommen von Gewalt, in der Nichtvereinbarkeit von Familie und dem Job und ja, und das eben auch, insbesondere, wie gesagt, Sie hatten ja gerade schon den Gender, also den Equal Pay Day angesprochen und der Gender Pay Gap, den gibt es eben auch in Werkstätten. Und es ist ein wirklich verbreitetes Gerücht, dass Werkstätten sozusagen geschützte Orte sind. Aber wie gesagt, dort gibt es genauso viel Sexismus, Ableismus und eben auch patriarchale Strukturen wie überall.
Können Sie das nochmal benennen, auch die Unterschiede, wie sich das ausdrückt, also was die Menschen als Lohn bekommen?
Ja, Lohn ist ja wirklich in Anführungszeichen zu setzen, weil das ja wirklich eine einfache, sehr geringe Bezahlung ist. Der Lohn, der sogenannte Lohn in Werkstätten setzt sich so aus drei Komponenten zusammen. Es gibt einen Grundbetrag von roundabout 130 Euro, dann gibt es noch einen Steigerungsbetrag und noch einen individuellen Steigerungsbetrag und ein Arbeitsförderungsgeld. Und da binär gedacht, weil auch da ist die Statistik eher so, Frauen öfter in den Bereichen arbeiten, in denen es einen geringeren Steigerungsbetrag gibt, also zum Beispiel in der Wäscherei, in der Näherei, in der Küche, verdienen sie sozusagen sie wesentlich weniger als eben ihre männlichen Kollegen. Das heißt ganz konkret, dass 2023, davon haben wir gerade auch vorliegende Zahlen, Frauen im Durchschnitt pro Monat 168 Euro bekommen haben, Männer um die 180 Euro und diversgeschlechtliche Personen wurden damals tatsächlich auch erhoben, die haben sogar nur 142 Euro pro Monat bekommen.
Wie kommt das zustande?
Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Also diese, wie gesagt, binär gedachte weiblich-männlich Struktur habe ich ja gerade schon erklärt, die unterschiedlichen Arbeitsbereiche. Aber warum Menschen, die in ihrem Geschlechtseintrag divers angegeben haben, tatsächlich noch geringer bezahlt werden? Also das muss ja daran liegen, dass sie einen noch geringeren Steigerungsbetrag bekommen haben, der sich nach Leistung, nach individueller Leistung beträgt. Das können wir uns tatsächlich auch nicht erklären. Wir finden es einfach nur, also es ist daran wird eine Diskriminierung deutlich. Also.
Ja, weil wir bei Diskriminierung sind in unterschiedlichen Abstufen. Auch hier noch weiter runter geht es ja kaum mehr. Wie diskutieren Sie das oder was ist Ihr Anliegen, wenn Sie auch diese Sachen veröffentlichen und in Ihrem Verband, wie diskutieren Sie das, was in Ihrer Forderung gesellschaftlich?
Mhm. Naja, wir sagen natürlich von wegen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, Menschen mit Beeinträchtigungen und da insbesondere auch noch Frauen und Flinter in besonderem Maße zu diskriminieren. Das heißt, wir wollen wirklich gegen die Diskriminierung vorgehen. Deswegen machen wir darauf aufmerksam, dass es zum Beispiel den Equal Pay eben auch in Werkstätten gibt. Dass es eine wahnsinns hohe Gewaltbetroffenheit von Frauen und Flinter mit Beeinträchtigungen gibt, indem man sagen kann, dass sie 2 bis 3 Mal häufiger sexualisierte Gewalt erleben, dass sie viel mehr Sexismus erleben, dass ihnen wesentlich weniger zugetraut wird und dass kaum jemand etwas weiß über diese Mehrfachdiskriminierungen von Frauen und Flinter mit Beeinträchtigungen, wie es zum Beispiel zugeht in Werkstätten, dass, wenn sie Gewalt erlebt haben, Hilfsangebote nicht barrierefrei sind. Das betrifft dann Frauenhäuser oder Frauenberatungsstellen. Nur die wenigsten sind da rollstuhlgerecht, bieten Gebärdensprache an, sodass auch taube Menschen zu ihnen kommen können, bieten leichte Sprache an oder sind eben auch für blinde Menschen irgendwie gut zugänglich. All das wollen wir in die Öffentlichkeit tragen, um Diskriminierungen, also dabei zu helfen, Diskriminierungen abzubauen und Ableismus zu begegnen.
Sind eigentlich bei Ihnen im Verband auch Flinter organisiert, die in Werkstätten arbeiten? Gibt es da sowas wie eine Selbstorganisierung auch in den Werkstätten?
Die gibt es glücklicherweise jetzt. Wir haben von 2008 bis 2023 modellhaft ausprobiert, wie es gehen könnte, dass es auch Frauenbeauftragte in Werkstätten geben könnte. Das war eine Forderung aus der Selbstorganisation von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die das gefordert haben. Und wir haben sie dabei unterstützt, das auszuprobieren, wie das geht. Wir haben sie geschult darin und haben letztendlich dabei unterstützt, dass es jetzt inzwischen auch eine Interessenvertretung von Frauenbeauftragten in Werkstätten gibt. Die existiert jetzt seit 2023 und das ist die Organisation Starke Frauen machen, sozusagen unsere Schwesterorganisation der Frauen- und Flinter-Vertretungen in Werkstätten.
Und zeigt sich da schon, was das in Ansätzen was verändert?
Das ändert immer da was, wie es überall so ist, wo es sozusagen eine Offenheit in den Einrichtungen für das Thema gibt. Aber allein schon, dass es jetzt seit 2017 Frauenbeauftragte geben muss in Werkstätten, das ist gesetzlich geregelt, führt schon dazu, dass sich zumindest Werkstattleitungen darum bemühen müssen. Also dass sie gefragt auch werden, was machen wir hier eigentlich gleichstellungspolitisch? Warum ist es so, dass Frauen hier weniger verdienen? Was machen wir gegen den Gewalt? Und wie stärken wir den Gewaltschutz in Einrichtungen? Alleine das macht schon was. Und für die Frauen, für das Empowerment der Frauen in den Werkstätten ist es auf jeden Fall total wichtig, dass sie da eine Ansprechpartnerin auf Augenhöhe haben und jetzt auch eher gehört und gesehen werden.
Ableismus ist ja einfach auch eine der grundlegenden Strukturen in unserer Gesellschaft und ich finde, es hat wenig Präsenz. Und ja, also ich finde auch in den feministischen Kontexten und Debatten taucht es nicht so viel auf oder eher am Rande. Wie sehen Sie das denn oder wo sehen Sie Ansätze?
Das stimmt, wobei wir sehen Ansätze, in dem die Berücksichtigung von Ableismus immer mehr zunimmt, was wir sehen. Also da freuen wir uns dann schon drüber. Es gibt zum Beispiel mehr Awareness auf Demos. Wenn wir jetzt zum Beispiel zum feministischen Kampftag, den wir ja gerade erst am 8. März hatten, wenn wir dann auf Demos bundesweit mitbekommen haben, dass es dort mehr Awareness gibt, zum Beispiel für gehbeeinträchtigte Personen oder die Notwendigkeit von GebärdensprachdolmetscherInnen, dann sehen wir schon, dass es zunimmt in den letzten Jahren, das auch zu sehen, aber da ist noch wirklich sehr viel Luft nach oben. Es gibt ja auch kaum noch so wirklich feministische Zeitschriften in Deutschland oder so. Und wenn dann einzelne Lokale und
Musik gibt es aber schon und die Krampfader und schon.
Ja, genau. Ja. Und da wird es jetzt schon auch noch öfter mal thematisiert. Aber wie gesagt, wir haben da schon noch
Lust. Aber das, was Sie sagen mit den Demos und so, das stimmt schon. Aber das haben ja auch Menschen mit Behinderung durchgesetzt in den letzten
Jahren.
Genau. Ja. Also das zeigt natürlich auch, dass es eine Wirksamkeit hat. Aber auch immer, dass diejenigen, die es besonders betrifft, besonders hart sich einsetzen müssen.
Genau.
Was wäre denn der Ausblick oder was fänden Sie jetzt noch wichtig, von dem, womit Sie sich beschäftigen, hier einzubringen?
Wir müssen es wirklich, also ich finde schon, also ich finde solche, das überhaupt die Möglichkeit zu haben, wie gesagt, in Radiosendungen, in Zeitungen, in Zeitschriften, in Interviews, im Fernsehen, das zu thematisieren, ist unglaublich wichtig, um erstmal eine Sensibilisierung dafür hinzubekommen, wie gesagt, dass es eine Mehrfachdiskriminierung gibt. Und immer auch den intersektionalen Blick zu dahin zu wechseln, den intersektionalen Blick zu erhalten, wo findet eigentlich Diskriminierung statt? Das Kind hat jetzt gerade erst die Antidiskriminierungsstelle gestern ja auch die große SÖB-Studie veröffentlicht, um Diskriminierungen im Alltag deutlich zu machen. Und da zeigen sich ja auch die intersektionalen Überschneidungen, wie Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen eben Gewalt erleben, wie Frauen Gewalt erleben, wie Rassismus im Alltag präsent ist. Und genau, uns geht es darum, das zu veröffentlichen, in die Öffentlichkeit zu tragen und natürlich gegen diese Diskriminierung, wie gesagt, zu kämpfen, anzugehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und für den Teil von Sichtbarmachung, den Sie gerade auch hier machen. Dankeschön.
Ja, danke auch und schöne Grüße nach Freiburg.
Silence always picks up where it left off. Silence always picks up where it left off. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste, only you'll restore my faith. Mistakes I am destined to repeat till I get them right. Walk with me into wide open light. Walk with me into the wide open light. The wide open light.
Du möchtest dich von deiner Partnerperson regelmäßig trennen, weil dich nervt, wie sie ist, atmet oder existiert. Jeden Monat tut sich vor dir ein Abgrund auf oder du durchschwimmst einen Tränensee. Eine Woche später kannst du dich nicht mehr verstehen, fühlst Schuld und Schamgefühle darüber, wie du dich verhalten hast. Du bist kein schlechter Mensch und du bist auch nicht alleine. Etwa 20-50% der Menschen mit Uterus haben PMS. Etwa 5% leiden an einer schweren Form von PMS, der sogenannten prämenstruellen dysphorischen Störung. Um sich mit diesen Beschwerden näher auseinanderzusetzen, findet gerade jetzt in den Räumen der erogene Zone ein Workshop für Betroffene und Suchende statt. Wenn ihr nun hier vorm Radiogerät sitzt und nicht teilnehmen konntet, dann habt ihr jetzt die Chance, zumindest einen Einblick in das Thema zu bekommen in dem Interview mit der Workshop-Leiterin Tonia, die uns heute Morgen vorab schon einige Auskünfte gegeben hat.
Und wir kommen zu unserem nächsten Live-Interview heute in dieser super voll live gepackten Sendung. Und mit uns ist jetzt hier Tonia im Studio. Und Tonia, ich lese jetzt mal kurz die Ankündigung zu deiner Veranstaltung heute Abend vor. Du möchtest dich von deiner Partnerperson regelmäßig trennen, weil dich nervt, wie sie ist, atmet oder existiert. Jeden Monat tut sich vor dir ein Abgrund auf und du durchschwimmst einen Tränensee. Eine Woche später kannst du dich nicht mehr verstehen, fühlst Schuld und Schamgefühl darüber, wie du dich verhalten hast. Du bist kein schlechter Mensch und du bist auch nicht alleine. Etwa 20-50% der Menschen mit Uterus haben PMS. Etwa 5% leiden an einer schweren Form von PMDS, der sogenannten prämenstruellen dysphorischen Störung. Ja, und für mich könnte es jetzt heute eigentlich kein passenderes Thema geben, weil ich gestern so übelste Pöbelimpulse gefühlt habe und dann auch so extrem genervt war und mich wirklich nur mit Mühe zurückhalten konnte. Zum Teil ist es auch so aus mir rausgebrochen. Und ich habe mich entschuldigt und habe dann in meinen Menstruationskalender geguckt und gesehen, okay, es sind diese Tage vor der Periode, die das quasi alles erklären. Es hat mich erleichtert. Und ja, irgendwie, um was geht's? Vielleicht ist es für viele HörerInnen jetzt auch gerade noch irgendwie kryptisch, über was ich spreche. PMS, PMDS ist ein Thema und darum geht es heute Abend in der Veranstaltung und auch jetzt heute im Morgenradio. Und Tonja, ich bitte dich, uns kurz ein bisschen aufzuklären.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich habe mich letztes Jahr intensiv mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt und habe auch tatsächlich eine Pause gemacht im Arbeitsleben, weil ich der Meinung war, es geht einfach nicht mehr so weiter. Diese Erlebnisse von ich raste aus und kann mich nicht zurückhalten, die gibt es bei mir schon Ewigkeiten. Also seit ich sozial interagiere und aus der Pubertät raus bin. Und ich dachte auch immer, naja, das, ich bin halt ein wilder Mensch und die Leute müssen halt damit einfach leben. Aber es wurde immer krasser, jetzt in meinen 30ern. Und deswegen habe ich mich dem Thema PMS und PMDS einfach mal intensiv gewidmet und ganz viele Recherchen dazu gemacht. Und würde sagen, ja, ich bin eine Person, die betroffen ist von PMDS. Ich habe eine weitere Personen im feministischen Chat hier in Freiburg gefunden, die das auch ist. Anna, die Person macht heute Abend mit mir zusammen eine Veranstaltung darüber und die Veranstaltung machen wir, weil wir beide unendlich lange nach Informationen gesucht haben und Orte, auch medizinische, aber auch einfach Selbsthilfeorte, wo wir ja mehr erfahren erstmal über das medizinische Krankheitsbild und aber auch uns Tipps holen, wie wir in dieser Hochleistungsgesellschaft, die gerne immer gleichbleibende Menschen hat, vor allem auch im Arbeitsleben, wie wir da drin überleben können.
In anderen Staaten, das ist immer so eine Erzählung, gibt es sogar eine Art von Straffreiheit in dieser Zeit, dass jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob du über diese Legend informiert bist, dass es bei schweren körperverletzenden Delikten aufgrund der prämenstruellen Symptomatik zu mildernden Umständen kommt, auf jeden Fall.
Wow.
In Deutschland ist es leider nicht so.
Nee, beziehungsweise ich glaub, Deutschland kennt immer noch nicht PMDS, PMS, weil das ist ja eine Uteruskrankheit, das heißt, es betrifft nur die Hälfte der Menschheit. Damit, ja, sind wir hier noch nicht so weit. Schade.
Aber es ist mittlerweile in die Klassifizierung der Krankheiten aufgenommen.
Ja, und zwar, ich habe es nochmal heute Morgen nachgelesen, ich bin keine Juristin, aber die Weltgesundheitsorganisation, WHO, die macht immer so Klassifizierungen und da hat jetzt sehr lange die ICD-10 gegolten. Jetzt gibt es eine überarbeitete Version, die ICD-11 und international ist auf jeden Fall PMDS mit ins die Krankheitsbilder aufgenommen worden. Das muss jetzt nur noch implementiert werden. Ich habe heute Morgen noch mal kurz ein bisschen rumgesucht und da war die Rede davon, dass es noch ein paar Jahre dauert, weil das muss jetzt übersetzt werden und ja, die Mühlen brauchen noch ein bisschen, aber irgendwann sind wir im 21. Jahrhundert angekommen.
Was heißt implementiert?
Also das muss irgendwie...
Dass es in Lehrpläne kommt und Umgang, ja, ich denke in den schon. Umgang damit.
Ja, und dass es so halt dazu Anerkennung gibt. Also zu PMDS... als Krankheit eben zurzeit ist es auf jeden Fall so, in meiner persönlichen Geschichte, dass ich keine Diagnose offiziell auf PMDS bekommen kann. Und es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, hormoneller als auch naturheilkundlicher, therapeutischer und so medimäßiger. Behandlung, also das sind die Möglichkeiten und diese Medis, die bekomme ich auf jeden Fall, die ich jetzt nehme, die bekomme ich nicht aufgrund meiner PMDS, sondern dafür brauche ich eine andere Diagnose, die mir die Möglichkeit gibt, an die Medikamente zu kommen. Und da würde ich vermuten, dass die ICD-11 noch nicht in Deutschland und im medizinischen System angekommen sind.
Du hast ja auch gesagt, dass du eine lange, lange Leidensgeschichte im Grunde hinter dir hast, bis es zu dieser Erklärung, zu dieser Diagnose kam. Das ist ja sicher auch ein Teil davon, dass eben Fachpersonal oder auch überhaupt gesellschaftliche Aufklärung zum Thema einfach fehlt.
Yes.
Wir haben auch über die PMS jetzt kurz im Vorfeld als Chance gesprochen. Es ist ein Teil des Zyklus, es betrifft eben 50% der 50%, also 25% aller Menschen.
Spüren da was.
Ich habe auch das Gefühl, es wird schlimmer.
Ja.
Ich hinterfrage mich auch immer, okay, steigere ich mich vielleicht in irgendwas rein, weil ich in diesen Kalender geguckt habe? Das sind so Sachen, die vielleicht heute Abend auch besprochen werden können, wollen.
Ja, und ich glaube, ja, auf jeden Fall müssen wir da weg davon, dass wir uns in irgendwas reinsteigern. Ich glaube, es ist immerhin, sind wir heute da angekommen, dass es genau Krankheiten gibt, die einfach schlecht erforscht sind, die auch in so einem Zwischenfeld rangieren von körperlicher und psychischer Erkrankung und die auch mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch korrespondieren, sage ich jetzt mal. Wenn du heute Morgen hättest sagen können, ey, ich schlafe mal aus und dann mache ich einen Waldspaziergang, ich bin mir ziemlich sicher, oder lieber gestern schon, dann wärst du wahrscheinlich nicht so ausgerastet, weil du dich gut um dich kümmern konntest. Aber wahrscheinlich hat es das Leben gerade nicht hergegeben, sich so stark auf ein bisschen ein zyklusbasiertes Leben einzustellen. Was aber Menschen heute tatsächlich auch schon immer mehr tun. Also es gibt so Spitzensportlerinnen oder ich komme aus dem Gemüsebau, da gibt es so mittlerweile feministische Gärtnereien, die mit dem Zyklus arbeiten. Das heißt, die haben so Ballerwochen, wo es gerade gut hinhaut, dass die Leute mit Uterus ziemlich viel Power haben, das Immunsystem voll am Start ist und so weiter. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo man eher so ein bisschen low macht und sich überhaupt darüber unterhält. Das fände ich ja für alle auch richtig cool, wenn Menschen montags, also klassisch montags, bei Montagsbesprechungen einchecken, hey, wie geht's uns? Die Menschen, bei denen das relevant ist, kurz mal sagen, wo sie in ihrem Zyklus stecken. Dann würden auch alle mal mitkriegen, wie der Zyklus verläuft. Wissen wir ja. Also muss ich auch jetzt immer noch, ich werde jetzt bald 40, noch mal kurz nachlesen, wann passiert was. Ab wann muss ich mein Umfeld warnen? Ja.
Mehr Zykluswissen für alle.
Yes.
Ja, heute Abend heißt es Let's Talk About. Das ist genau die Idee, sich auszutauschen, Best Practice und auch die Betroffenheiten zu teilen. Ich bin ganz gespannt, wie das läuft, wie es ankommt. Falls ihr jetzt immer noch Bahnhof versteht, ruft uns an. Die Telefonnummer ist die 0761-31028. Oder meldet euch noch an zur Veranstaltung heute Abend. Und wolltest du noch was loswerden zum Thema?
Ich fände es einfach schön, wenn ein paar Krankheiten wie PMDS, aber auch Endometriose, was wir jetzt bei einem Redebeitrag auch vom 8. März gehört haben, und andere Krankheiten, die vor allem Menschen mit Uterus betreffen, mehr in der Mitte der Gesellschaft diskutiert und gesehen werden und aber auch wieder medizinisch ins Programm mit aufgenommen werden. Darum geht es heute Abend auch, wo wir überhaupt Hilfe herbekommen. Und ja, ihr werdet nochmal von uns hören, denke ich, im Raum Freiburg, was sich aus dem Treffen heute Abend ergeben hat. Und es ist eben das erste Let's Talk About eben, ich fände es toll, wenn es weitere Let's Talk Abouts gibt von Menschen, die betroffen sind von eher unsichtbaren Uteruskrankheiten, dass Menschen da einfach ins Gespräch kommt. Und ja, danke an die erogene Zone, dass es dafür einen Raum gibt.
Das prämenstruelle Syndrom und die prämenstruelle dysphorische Störung. Das waren einige Infos zu einem Workshop, der jetzt gerade zeitgleich in Freiburg in den Räumen der erogenen Zone stattfindet, mit einer der Workshop-Leiterinnen, mit Tonia. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 11. März 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.